Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
In der Schweiz geht es ab morgen vor Gericht um die Geldflüsse, die den deutschen Fußball seit Jahren beschäftigen. Es geht um 6,7 Millionen Euro, die von einem Konto des Deutschen Fußballbundes auf ein Konto der FIFA geflossen sind. 2005 ist das gewesen. Laut Überweisungszweck sollte das Geld für eine WM-Gala benutzt werden. Aber die FIFA überweist das Geld sofort weiter, und zwar an den ehemaligen Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus. Denn der hatte 2002 Franz Beckenbauer ein Darlehen in fast derselben Höhe gewährt. Und von Beckenbauers Konto ist das Geld dann an eine Firmengruppe des FIFA-Exekutivkomitee-Mitglieds Mohammed bin Hammam geflossen, der bei der Vergabe für die WM 2006 eine Stimme hatte und die Beckenbauer damals hauptsächlich mitorganisierte. Vor Gericht in der Schweiz steht nun aber nicht Beckenbauer, dessen Verfahren wurde abgetrennt. Vor Gericht am Montagmorgen stehen dann der ehemalige und damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach, Mitglied im Organisationskomitee und später Zwanzigers Nachfolger, der damalige Schatzmeister Horst R. Schmidt sowie der damalige FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Und die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, das DFB-Präsidium über den wahren Grund der Rückzahlung belogen zu haben, denn das Geld ist ja nicht, wie eigentlich damals beschlossen, an eine Gala geflossen, sondern zu Dreyfus. Aber dieser Prozess könnte platzen, denn der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber hat sich geheim mit FIFA-Präsident Gianni Infantino getroffen, mehrmals, und in einem anderen FIFA-Prozess musste die Schweizer BA die Anklage deswegen wegen Befangenheit schon aufgeben. Dazu spreche ich jetzt mit Hans-Joachim Eckert, jahrelang Richter am Landgericht München und zwischen 2012 und 2017 Vorsitzender der FIFA-Ethikkommission. Herr Eckert, glauben Sie, dass der Prozess wegen dieser Geheimtreffen zwischen Michael Lauber und FIFA-Chef Gianni Infantino platzen wird?
Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, um einen Prozess in der Schweiz zum Platzen zu bringen. Ich halte es aber für äußerst bedenklich, und dazu war ich lange genug Staatsanwalt und Richter, dass der Bundesanwalt sich mit dem Präsidenten der FIFA an externen Orten trifft, wie in den Lokalen, und dort Dinge bespricht, über die es später dann keine Aktenvermerke gibt. Und was noch besonders auffällig ist, dass hier beide Beteiligten sich an ein Treffen überhaupt nicht mehr erinnern können, wobei ich davon ausgehe, dass sie sich nicht erinnern wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erfahren habe, dann habe ich natürlich überlegt, was der Hintergrund sein kann. Und wenn man also ein derartig dilettantisches Vorgehen von beiden Seiten unterstellt, dann ist es nicht notwendig, dass man sich privat trifft. Wenn der Bundesanwalt mit Gianni Infantino sprechen will, dann lädt er ihn vor. Oder aber auch noch eine Variante, es gibt ein förmliches Treffen am Zürichberg bei der FIFA. Darüber gibt es dann ein Protokoll, und die Problematik, die jetzt in dem Verfahren auftaucht, wäre überhaupt nicht vorhanden.
Aber
ob es ausreicht, um den Prozess zum Platzen zu bringen, weiß ich nicht. Aber um es zu sagen, prozessual würde ich als Vertreter der Staatsanwaltschaft oder auch das Gericht selbst oder die Verteidiger die Einvernahme dieser beiden Personen beantragen und sie dementsprechend vor Gericht befragen, was Gegenstand hier der Besprechungen gewesen ist.
Aber wenn es solche geheimen Treffen gab, wo ja dann auch noch eine dritte Person mit da im Raum saß, oder eine fünfte Person, von der man im Moment nicht genau weiß, wer es ist, weil das in den Akten geschwärzt ist, ist es dann nicht eine gerechtfertigte Kritik, die dann auch Theo Zwanziger vorgebracht hat im vergangenen Jahr, als er gesagt hat, in diesem Zusammenhang ist das Wort Rechtsstaat in der Schweiz nur noch eine Beleidigung?
Nun ja, also ich werde diese Wortwahl nicht verwenden. Ich sage nur, es sind derartig viele Merkwürdigkeiten, und wir haben immer noch eine unabhängige Justiz, und man kann nur hoffen, dass also die Schweizer Justiz, in dem Fall das Gericht, hier die Förmlichkeiten beachtet und dementsprechend das auch aufklärt, was hier hinter den Kulissen wirklich passiert ist. Und dann wird man die Schlüsse daraus ziehen müssen, ob das Verfahren noch rechtsstaatlich durchgeführt werden kann oder nicht.
Es hat ja tatsächlich schon den einen Fall gegeben, da ging es um die FIFA-Funktionäre Walke und Kattner. Da wurde das Verfahren aufgehoben aufgrund eben der Befangenheit. Was würde es denn für das Sommermärchen oder für die Aufarbeitung der Sommermärchen-Affäre bedeuten, wenn der Prozess, der jetzt am Montag beginnen soll, einen ähnlichen Verlauf nehmen würde?
Auch hier kann man natürlich spekulieren, ob also nicht von vornherein die Zielrichtung war, dass man überhaupt nicht mehr aufklären will. Denn zum einen ist es schon sehr eigentümlich, dass die Schweizer Justiz so lange gebraucht hat, um überhaupt zu einer Anklage zu kommen. Und jetzt auf den letzten Metern natürlich ins Schleudern kommt von der Zeit her. Und Corona ist nur ein Teilbereich. Auch die Erkrankungen der Hauptakteure hier darf man also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, man könnte fast daran denken, dass das Interesse nicht vorhanden ist, dass es tatsächlich aufgeklärt wird. Und mein wesentlicher Punkt ist, warum hat man nicht einen derjenigen, der wirklich nun weiß, was gewesen ist, vernommen oder versucht zu vernehmen? Und das ist Mohammed bin Hammam in Katar. Und die FIFA hätte die Möglichkeiten, letztendlich hier den Einfluss geltend zu machen, dass er auch, und sei es nur in Katar, durch Schweizer Justizbeamte vernommen wird.
Haben Sie eine Erklärung, warum das nicht passiert ist? Also, oder Ihre Theorie ist, dass es nicht passiert, weil man nicht an Aufklärung interessiert ist, sowohl von der Schweizer BA nicht, als auch von Seiten der FIFA nicht?
Das könnte man so sehen. Ich gehe noch davon aus, dass vielleicht im Rahmen des Verfahrens Dokumente kommen, wo also dann eine förmliche Rechtshilfe nach Katar gestellt wurde, die entweder nicht beantwortet worden ist oder wo man gesagt hat, er steht nicht zur Verfügung. Aber mir ist bisher nichts bekannt geworden und offensichtlich den Verfahrensbeteiligten auch nicht, dass die BA das versucht hat oder dass die FIFA in irgendeiner Form hier tätig geworden ist.
Das bedeutet, Ihr generelles Urteil oder Ihre generelle Sicht auf diese ganze Sache ist eigentlich, kommt die FIFA und kommen dann auch die beteiligten Angeklagten aus dieser Sache wahrscheinlich relativ gut heraus und es wird sich auch auf lange Sicht kein Unrechtsbewusstsein bei der FIFA entwickeln, weil sie eben immer ungestraft herauskommen.
Sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren jetzt letztendlich im Hinblick auf die drohende Verjährung zu keinem förmlichen Ende geführt werden kann, ist sehr groß. Und es ist eigentlich das Beste, was passieren kann, sowohl für die FIFA als auch für die Schweizer Justiz, wenn das Verfahren unaufgeklärt wegen Verjährung eingestellt wird. Dann bleibt es so, wie es ist. Dann bleibt das Verfahren in Deutschland übrig, wo es also darum geht, um Steuerhinterziehung, wo ich nicht beurteilen kann, weil ich da viel zu wenig weiß, wie da der Stand der Dinge ist. Aber es ist natürlich traurig, dass hier die tatsächlichen Vorgänge, und das ist der Kernbereich, warum überweist der DFB an die FIFA 6,7 Millionen, die dort aus Durchlaufposten an Dreyfus weitergeleitet werden. Und wenn sich später herausstellt, dass das nicht dem entsprochen hat, was man ursprünglich dargestellt hat, dass es ein Beitrag für irgendetwas gewesen ist, muss man natürlich die Frage stellen, warum man es später nicht zurückverlangt hat.
Ist dieser ganze Prozess eigentlich ein Zeichen an die FIFA und dann vielleicht auch an den DFB, aber vor allen Dingen an die FIFA und andere Sportverbände, wenn es solche Machenschaften gibt, braucht ihr von der Justiz eigentlich keine Gefahr fürchten?
Das sehe ich so nicht. Ich habe immer noch den Glauben und auch die Überzeugung, dass die unabhängigen Richter, die es in Deutschland oder in der Schweiz gibt, dass sie den Willen haben, hier strafrechtlich relevantes Verhalten egal bei welchen Personen und seien sie noch in der Öffentlichkeit so bekannt, dass das aufgeklärt wird und auch zur Ahndung gebracht wird. Wenn es dann aus anderen Gründen nicht möglich ist, dann muss ich auch sagen, die Frage ist, ob ein Gericht hier, wie die Anklage so spät erhoben worden ist, überhaupt noch etwas selbst steuern kann, wenn also die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Bundesanwaltschaft, sich so viel Zeit lässt, bis die Anklage dann erhoben wird.
Aber das Resultat ist ja dann das Gleiche. Also wenn wir jetzt über Justiz insgesamt sprechen, da gehört die Staatsanwaltschaft ja auch damit dazu. Und der Eindruck entsteht ja oder der drängt sich ja auf, dass da wirklich in irgendeiner Art und Weise gemauschelt wurde und dass man da als Verband rauskommt. Also ist das nicht dann sozusagen ein Signal, man muss nur an den richtigen Fäden ziehen und man kommt da raus, obwohl man sehr gut eigentlich nachweisen kann, was da an Geld geflossen ist?
Ja, man kann natürlich jetzt sagen, was an Geld geflossen ist. Man hat die Kontobelege, man hat Protokolle. All diese Dinge kann man aufklären, aber das reicht unter Umständen nicht für eine Verurteilung. Ich habe ja selber lange Jahre ermittelt in Wirtschaftsstrafverfahren oder auch dann in solchen Verfahren Urteile sprechen müssen und dürfen. Und das ist immer nicht ganz so einfach. Ich möchte hier nicht den Stab brechen. Ich möchte nur sagen, dass es aus meiner Sicht Dinge gegeben hat, die man anders und besser hätte machen können. Insbesondere, dass man die Ermittlungen wesentlich zügiger hätte abschließen können, damit das Gericht in Bellinzona dann auch genügend Spielraum hat, zeitlich die Sache aufzuklären.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle auch über die Rolle des DFB nochmal genauer sprechen. Es ist jetzt bald 5 Jahre her, da ist diese ganze Affäre ans Licht gekommen. Hat der DFB sein Versprechen eingelöst, die Affäre vollumfänglich aufzuklären?
Ich denke, nein. Das geht ja schon damit an, dass ja offensichtlich und unwidersprochen Dokumente beim DFB, die diesen Teilbereich betreffen, nennen wir es vorsichtig, nicht mehr vorhanden sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der DFB hier mit völliger Intensität alles aufgeklärt hat. Auch das Gutachten, das in Auftrag gegeben worden ist, hat wohl auch nicht alles abgedeckt, was aufzuklären gewesen wäre.
Sie meinen den Freshfields-Bericht?
Ja, das haben Sie gesagt. Und die Problematik ist natürlich diejenige von Anfang an, was ist die Rolle des Herrn Franz Beckenbauer gewesen und was ist sie jetzt, dass er jetzt so erkrankt ist, dass er an dem Verfahren nicht mehr teilnehmen kann. Da wird man nichts daran ändern können. Ich habe auch keinen Zweifel daran, dass er tatsächlich so krank ist. Wobei natürlich dann schon wieder sich die Frage erhebt, wenn er am Verfahren als Beschuldigter nicht teilnehmen kann, wieso kann er dann trotz Verhandlungsunfähigkeit als Zeuge geladen werden? Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber ich denke, dass es besser gewesen wäre, dass man hier reinen Tisch gemacht hätte und wirklich gesagt hat, was damals Sache gewesen ist und nicht irgendwelche Rechtskonstruktionen gewählt hat, die unter Umständen nicht ganz richtig gewesen sind. Haben wir auch die Probleme mit der Frage der Gemeinnützigkeit und es ist nach wie vor offen, ob es den LED-Teppich dann wirklich gegeben hat oder nicht gegeben hat oder all diese Dinge wären natürlich von Interesse gewesen, das jetzt mit einem Gerichtsverfahren aufzuklären.
Was bedeutet das denn für den DFB auch in Zukunft, dass das nicht passiert ist?
Beim DFB sollte es eigentlich genauso sein wie bei der FIFA oder anderen großen Sportorganisationen, dass man, was der Europarat ja nun vorgeschlagen hat und auch auf den Weg gebracht hat, dass man eine absolute Trennung zwischen dem wirtschaftlichen Bereich und dem rein sportlichen Bereich anstrebt. Das heißt also, überall dort, wo Geld bewegt wird und Entscheidungen im Bereich von Geldflüssen getroffen werden, muss völlig neutral und von unabhängigen Stellen überprüfbar sein, welche Gelder sind reingekommen, welche Gelder werden für was ausgegeben. Damit wäre aber auch der Kernbereich des sportlichen Geschäftes nicht tangiert. Nach wie vor würde die FIFA entscheiden, wo die Weltmeisterschaften stattfinden oder der DFB und die DFL könnte entscheiden, wann und wo und wie gespielt wird. Aber die absolute Trennung zwischen den Geldflüssen und dem wirtschaftlichen Bereich und dem sportlichen Bereich sollte eigentlich auf lange Zukunft angestrebt werden. Ich sehe aber hier dementsprechende Tendenzen seitens der großen Sportverbände nicht.
Aber der DFB sagt ja er mit seinem Strukturprogramm und er gliedert ja jetzt auch genau den wirtschaftlichen Teil in einer GmbH aus und lässt den sportlichen Teil separat dazu laufen. Ist das aus Ihrer Sicht nicht ausreichend, was der DFB da macht?
Wenn es so wirklich durchgezogen wird, wie es der DFB nach außen hin propagiert hat, dann ist das ein ganz guter Weg, um hier die Trennung vorzunehmen. Und ich würde dann sagen, das würde auch dem DFB hier gut tun, wenn er das so durchführt. Und ich warte mal ab, ob es auch tatsächlich so stattfindet. Das ist der Weg, den man gehen sollte für diese großen Sportverbände.
Wenn man so eine Umstrukturierung angeht, sind Strukturen das eine, ist die Kultur in solchen Strukturen ja wieder eine andere. Sehen Sie, dass beim DFB es in den vergangenen Jahren ein Umdenken stattgefunden hat, wie solche Prozesse gedacht werden und wie darüber auch entschieden wird? Sehen Sie da einen Kulturwandel beim DFB, seitdem diese Affäre ans Licht gekommen ist?
Ich sehe schon den Versuch, hier einen Wandel in der Kultur herbeizuführen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und es ist ja auch schwierig, hier einen vernünftigen und auch wirtschaftlichen Ausgleich zwischen dem Profifußball und den Amateurlagern zu schaffen. Hier sind die Interessen sehr, sehr vielfältig und die alle unter einen Hut zu bringen, ist eine sehr, sehr große Aufgabe, die auch sehr, sehr schwer zu stemmen ist. Ich denke schon, dass der DFB begriffen hat, dass er als größter Fußballverband der Welt hier etwas tun muss. Und er tut wohl auch etwas. Wie er es dann wirklich umsetzt nach außen, kann ich noch nicht beurteilen. Es gibt ja auch noch ein paar andere Baustellen. Es ist die Frage, wie man mit den Fans umgeht, wie man auch mit möglichen rassistischen Äußerungen in den Stadien umgeht, wen man denn tatsächlich dann auch schützen will. Und auch hier denke ich, dass der DFB viel, viel zu tun hat, um hier wieder etwas Klarheit in die Konzeption zu bringen.
Sie sagen, der DFB ist auch in der Hinsicht auf einen guten Weg oder es setzt einen Kulturwandel hat er eingesetzt. Trotzdem hat es vor einem Jahr noch eine Vereinbarung gegeben zwischen dem DFB und Theo Zwanziger, wo der DFB dann die Anwaltskosten von Herrn Zwanziger, der ja jetzt vor Gericht steht, übernommen hat. Wie passt das in dieses Bild rein? Das ist ja dann, dass der DFB sozusagen im Geheimen dann trotzdem noch mit den Akteuren aus dem Sommermärchenprozess solche Abmachungen trifft, obwohl Theo Zwanziger ja eigentlich angeklagt ist, dem DFB damals oder den DFB damals belogen zu haben.
Also dazu muss ich sagen, erstens kenne ich die Motivation nicht für eine solche Vereinbarung. Ich kenne auch nicht alle Modalitäten. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der dann sagt, wenn man sich zusammensetzt und intern auch die positiven Seiten des Herrn Zwanziger berücksichtigt, was er alles getan hat für den deutschen Fußball und einen internen Frieden herbeizuführen, ob hier dann noch Geld bezahlt wird für Rechtsanwaltsgebühren etc., ist eigentlich unerheblich, sondern man will hier eben Klarheit schaffen und insofern ist auch der DFB in seiner Leitung dazu berufen, hier mit Leuten, die jetzt angeklagt sind, aber noch lange nicht verurteilt sind. Das muss man dann auch mal sagen. Die Unschuldsvermutung gilt bis zum Ende eines Verfahrens, wenn hier dann Maßnahmen zwischendurch getroffen werden, um eine Befriedung herbeizuführen, kann ich das nur begrüßen.
5 Jahre ist es jetzt her, dass das ans Licht gekommen ist. Wie fällt Ihr Gesamtfazit zu diesen 5 Jahren Aufarbeitung Sommermärchen auf?
Es ist schwierig. Sie müssen sich halt vorstellen, dieses Sommermärchen hat in der ganzen Welt, in ganz Europa, im Fußball eine Dimension erreicht. Das positive Deutschland hat sich dargestellt als eine Nation, die eben weit weg davon ist, was man den Deutschen immer nachgesagt hat. Plötzlich war die Lockerheit da, die Bevölkerung hat mitgezogen. Und dann kommt nach einer doch relativ langen Zeit, kommen die dunklen Schatten. Und ich glaube, davon waren viele derartig überrascht, dass sie gesagt haben, das kann doch eigentlich gar nicht sein, was jetzt hier behauptet wird. Und war denn das tatsächlich auch so? Wird hier nicht nur mit Schmutz geworfen? Ich glaube, da hat man doch einige Zeit gebraucht, bis man sich dem gestellt hat und dann begonnen hat, das aufzuarbeiten. Ob und was tatsächlich gewesen ist, es gibt ja viele Theorien an. Auch die Bundesanwaltschaft hat ja unterschiedliche Theorien aufgestellt in ihrer Anklage, für was eigentlich die 10 Millionen Darlehen von Dreyfus an Beckenbauer war. Hat man hier unter Umständen über Mohammed bin Ammar Stimmen für die Wiederwahl von Blatter gekauft? Hat Mohammed bin Ammar als Finanzleiter des Komitees gesagt, dass er will mal wieder die Hand aufhalten und hier Gelder haben für sich oder andere Leute? Das ist letztendlich alles nicht konkret aufgeklärt und diejenigen, die dazu beitragen könnten, würden ja schon noch etwas dazu beitragen können und dafür sind Gerichtsverfahren da. Wäre schade, wenn man dann also hier die Aufklärung nicht zum Ende durchführen könnte. Auch im Interesse des DFB im Übrigen. Glauben. Auch hier, wenn klare Verhältnisse bestehen und auch bei der FIFA. Denn man muss ja nun schon einmal sagen, da wird eine doch erhebliche Summe an die FIFA überwiesen und geht dort weiter an eine dritte Person, Dreyfus, ohne dass ein Verwendungszweck genannt wird. Das ist natürlich mit einem Unversehen und sowas gehört auch aufgeklärt.
Glauben Sie, dass wir jemals erfahren, wofür diese 6,7 Millionen Euro geflossen sind?
In der Juristerei ist der Glaube eigentlich ganz am Ende, sondern es geht um Beweise und es geht um Belege. Wäre schön, wenn man es wissen würde, aber ich weiß es nicht, ob es dazu kommt.